So, jetzt ist der Verstärker angestellt für mich und ich hatte gesagt, das Thema soll heißen, du bist nicht allein. Und zwar, wie kam ich da drauf? Es gibt zwei Personengruppen in Deutschland mit den meisten Singles. Auf der einen Seite sind es die 20- bis 29-Jährigen. Mit denen hatte ich bisher in meinem Leben am meisten zu tun, weil ich CVM-Sekretär war. Und die über 70-Jährigen. Mit denen habe ich jetzt zu tun, weil ich selbst langsam in dieses Alter hineingewachsen bin. Jeweils mit fast 25%. Es gibt allein 17 Millionen Einzelpersonenhaushalte und fast 3 Millionen Alleinerziehende in Deutschland. Kennt ihr die Hauptstadt der Singles mit 46% Singles? Klar, ne? Berlin. So, es zeichnet sich also ab, dass die Einsamkeit um uns herum immer stärker wird. Bei den jungen Leuten und bei den alten Menschen. Und da liegen zwei große Herausforderungen vor uns. Wie können wir junge Leute erreichen und ihnen eine stabile Gemeinschaft anbieten? Eine Herausforderung für jede Gemeinde. Und wie können wir alte Menschen in der Gemeinde halten, dass sie sich angenommen wissen? Eine Antwort davon finde ich in dem heutigen Predigtext. Da steht in Johannes 14, 15 bis 26. Johannes 14. Liebt ihr mich? Die Verheißung des Heiligen Geistes ist es überschrieben in der Lutherbibel. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jedem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das wurde vorhin in der Schriftlesung ja vorgelesen, das Pfingstereignis in Jerusalem. Bevor Jesus nach seiner Auferstehung zum Vater zurückgeht, tröstet er seine Jünger und verspricht ihnen, dass er seinen Vater bitten wird, sie nicht alleine zu lassen. Ihr ganzes Leben haben sie auf Jesus gesetzt. Da war die erste Enttäuschung, als Jesus am Kreuz starb. Die mussten sie erstmal bewältigen. Und dann die große Freude, als er als Auferstandener wieder bei ihnen war. Und dann kündigt er ihnen seinen endgültigen Abschied an. Vers 19. Die einzelnen Verse habe ich dann mal auf einer PowerPoint-Präsentation. Ich hoffe, ihr könnt das mitlesen. Vers 19 heißt es: Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Bisher wurde Jesus ja gesehen, auch von den Menschen, die nichts mit ihm am Hut hatten. Denn er lebte ja in der Gegend von Galiläa, Jerusalem, Nazareth, dem See Genezareth, da wurde er gesehen von jedermann. Und aus deren Augen, sagt er, werde ich verschwinden. Und das konnten die Jünger im Augenblick überhaupt nicht verstehen. Wenn Jesus vom Vater in den Himmel zurückgeht, dann ist er vom Erdboden verschwunden. Weg, einfach nicht mehr da. Und da kommen mir so Erlebnisse in den Sinn, ne, wenn der Ehepartner zum Beispiel nicht mehr da ist und man allein in einer großen Wohnung lebt, plötzlich ist man Single, dann ist der Partner weg. Einfach nicht mehr da. Da gibt es noch Erinnerungsstücke, die machen den Verlust vielleicht sogar noch schmerzlicher. In den letzten Monaten haben wir das in unserer Familie öfters erlebt. Erst bei meiner Mutter, dann mal beim Vater, beim Schwiegervater. Zum Glück ist die Schwiegermutter ist noch übrig geblieben, die wir dann morgen besuchen werden. Auch in einem Seniorenstift merke ich, wenn ich dort hineingehe, kann man als Single im Einzelzimmer ganz schön allein sein. Und dann stellt sich die Frage, ich habe mein ganzes Leben als Christ gelebt, wo ist jetzt Jesus? Hört mein Gott meine Gebete überhaupt? Jesus, wo bist du in meiner Einsamkeit? Gerade will er dann noch sagen, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt er seinen Jüngern. Wie können sie das verstehen? Nur seine Jünger sollen ihn sehen, alle anderen Menschen nicht mehr? Da können wir als alte Christen auch schon mal in Zweifel kommen. Vers 16 bis 19 unseres Textes. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist nur eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus sagt, ich bin da, aber anders, als ihr es euch vorstellen könnt. Hier steht, er hat den Vater gebeten, uns einen Tröster in unserer Einsamkeit zu schicken. Einen Helfer, einen Beistand. Und er wird uns nie und nimmer verlassen. Das heißt, sagt er, bis in alle Ewigkeit. Ein Helfer in schwierigen Situationen, ein Beistand mitten in Krankheit und ein Tröster beim Sterben. Jesus will bei uns sein. Vers 18 heißt es, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Und zwar Jesus kommt selbst in einer unsichtbaren Form. In Vers 26, ist das 26? Ja, nee, 18. Den habe ich gerade vorgelesen. Ich will das nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Jetzt kommt Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was können wir, liebe Geschwister, mit dem Heiligen Geist anfangen? Wo steckt er denn, wenn wir beten und wir das Gefühl haben, dass unser Gebet nur bis an die Decke geht und nicht zum Vater durchdringt und ich mich immer noch allein fühle? Wir haben mit unserem in der Lobpreiszeit sehr viel den Heiligen Geist eingeladen. Ist er da? Ich möchte unseren Blick kurz in das Lukas-Evangelium lenken. Lukas, Kapitel 11, Verse 11 bis 13. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, da steht so da, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Das ist das Besondere im Lukas-Evangelium. Der heißt, sagt es bei dem bittenden Freund, wenn ihr ihn bittet, dann wird er euch den Heiligen Geist geben. Das heißt, wenn wir auch in den Liedern ganz ernsthaft in unserem Herzen Gott gebeten haben, gib uns den Heiligen Geist, dann wird er uns den Heiligen Geist geben. Auch wenn man im ersten Moment wenig spürt. Ich hatte so ein ganz besonderes Erlebnis in meinem Leben. Da habe ich und andere darum gebeten, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Ob ihr glaubt oder nicht, ich habe gar nichts gespürt in dem Moment. Ich dachte, was soll's. Ändert sich doch nichts. Und als ich am nächsten Morgen aufgestanden bin und die Bibel aufgeschlagen habe, sein Wort gelesen habe, da sprach plötzlich das Wort so direkt in mein Herz hinein, dass ich gemerkt habe, das ist ja richtig lebendig geworden. Und es erinnerte mich an die Zeit, als ich mein Leben Jesus gegeben hatte, als 19-Jähriger. Ist lange her. Ja, dass plötzlich das Wort Gottes so lebendig wurde, dass ich merkte, da ist was anders. Und ich dachte, Mensch, der Heilige Geist macht es mir lebendig, dass es ganz persönlich zu mir spricht. Wir sollen nun dem Heiligen Geist bitten. Wir sollen Jesus immer wieder einladen, in unsere Einsamkeit zu kommen. Denn unser Leben ist oft wie ein löchriger Eimer. Gott gießt sein lebendiges Wasser hinein, aber es läuft mal weniger schnell und mal schnell wieder raus. Gott füllt uns mit seinem Heiligen Geist, aber dieser Heilige Geist verflüchtigt sich sehr schnell wieder. Jesus ist in unserem Leben, seitdem ich ihm mein Leben anvertraut habe. Aber oft wird er in meinem Leben abgedrängt und unabsichtlich zur Seite gedrängt. Und auch hier gibt uns die Bibel einen wichtigen Hinweis, wie wir das verhindern können. Vers 15 unseres Textes, Johannes 14. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Teil 3 meiner Predigt, was kann ich tun? Die Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling ist uns bekannt. Ich gehe davon aus, dass er diese Begegnung kennt. Er behauptet von sich, dieser reiche Jüngling, alle 10 Gebote in seinem Leben gehalten zu haben. Und er meint es wirklich ehrlich. Und wie reagiert Jesus darauf? Da heißt es, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Und sprach zu ihm, eins jedoch fehlt dir. Und dann kommt die Sache mit dem Reichtum. Und der reiche Jüngling dreht sich um und geht betrübt hinweg. Und da denke ich mir, jetzt bin ich aber ein bisschen in der Zwickmühle. Jesus lieben und auf der anderen Seite, aus eigener Kraft, ich schaffe es gar nicht. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Die Frage drängt sich mir auf, wenn ich diesen Vers lese. Gottes Liebe zu mir oder meine Liebe zu Gott? Für den reichen Jüngling war es klar, seine Liebe zur Tora war zuerst da. Zu den 10 Geboten, die war zuerst da. Dem Johannes scheint das auch wichtig zu sein. Wer Jesus liebt, der hält die Gebote. So steht es hier. Und er wird vom Vater geliebt und dann kommt Gott höchstpersönlich zu mir. Er zieht ein in mein Leben. Er nimmt Wohnung in mir, schreibt Johannes hier, wenn ich ihn liebe. Müssen wir uns nun anstrengen, um Gott zu gefallen, dass dann erst unser Gebet und dem Heiligen Geist erfüllt wird? Hier heißt es, Jesus gewann den reichen Jüngling lieb. Aber etwas fehlt ihm noch. Er sollte sich ganz auf Gott verlassen. Da er das nicht konnte, ging er betrübt von Jesus weg. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Jesus ihm nach seiner Himmelfahrt, spätestens nach Pfingsten, mit seinem Heiligen Geist neu begegnet und mit Gottes Liebe beschenkt. Denn mit Gott bist du nicht allein. Mit Gott ist auch dieser reiche Jüngling nicht allein. Davon wird nichts in der Bibel erzählt. Aber so wie ich Jesus kennengelernt habe, wird er diesem reichen Jüngling nachgehen. Und der Heilige Geist wird ihm die Augen öffnen nach Pfingsten. Ja? Und er wird erfahren und merken, wie Jesus ihn lieb hat. Im 1. Johannesbrief, Teil 4 kommt jetzt, Geschenk und Auftrag. Im 1. Johannesbrief 4, Vers 19 schreibt Johannes, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das schreibt derselbe Johannes. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns zuerst geliebt. So wie der Schächer am Kreuz erkannte, wer Jesus ist und Jesus ihm zusicherte, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Im Paradies, das ist in der Bibel ein Synonym für einen von Gott abgegrenzten Raum, zu dem nur Jesus die Tür ist, zu dem nur Jesus der Weg ist. Das Himmelreich, in das wir nur durch den Ruf Gottes kommen. Diese Liebe hat keiner von uns verdient. Es ist Gnade und Geschenk zugleich. Ausgestattet mit dem Geschenk können wir lieben und die Worte Gottes aufnehmen und mit Leben füllen. Markus 12, 29 bis 31. Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Alle Gebote des Alten Testamentes sind hier von Jesus kurz und prägnant zusammengefasst in dem Doppelgebot der Liebe. Also, wir bitten um den Heiligen Geist. Und dann nehmen wir die Bibel und lesen sie. So habe ich es erlebt. Deshalb erzähle ich es euch. Ich habe um den Heiligen Geist gebeten. Man hat mit mir diesen Heiligen Geist zugesprochen. Und erst am nächsten Morgen, als ich die Bibel aufschlug, da fing an, das Wort Gottes lebendig zu mir zu sprechen. Und da wuchte, und dann wird aus der Einsamkeit eine Zweisamkeit mit Jesus. Und je näher ich mich zum Wort Gottes bewege, umso näher komme ich dem Bruder und der Schwester, weil Jesus mich mit ihnen verbindet. Der letzte Vers aus unserem heutigen Text, 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das gelesene Wort wird plötzlich für mich lebendig. Und ich höre Gott zu mir sprechen. Der Heilige Geist ist in mir. Nimm es auf und es wird in mir lebendig. Und es kann jetzt etwas ganz Ungewöhnliches geschehen. Mir kommen plötzlich Gedanken, Dinge zu tun, die mir vorher fremd waren oder die ich immer vor mir hergeschoben habe. Und wenn ich mich darauf einlasse, merke ich plötzlich, Jesus handelt durch mich. Das könnte zum Beispiel ein Gedanke sein. Ach, ganz spontan, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber den Hans, den sollte ich jetzt mal anrufen. Ach, das mache ich vielleicht übermorgen oder irgendwann. Nee, sofort greife ich zum Telefonhörer, rufe Hans an und merke plötzlich, er ist in einer Situation, wo er meinen Zuspruch brauchte. Danke, Herr, dein Heiliger Geist hat mir einen Impuls gegeben. Oder lade doch mal Elisabeth zum Kaffee ein. Oder verzichte mal auf die Kritik an deiner Tochter und lobe ihren Einsatz für den Klimawandel. Das sind nur wenige ganz kleine Dinge, die passieren können. Ich habe von einem über 70-Jährigen gehört, der in seinem Leben Bischof war der römisch-katholischen Kirche. Er wurde mir erzählt, dass er, nachdem er in Ruhestand gegangen ist, sich freiwillig gemeldet hat, in einer Leprastation zu arbeiten. Und er hat dann gesagt, jetzt bin ich endlich mit über 70 in meine Berufung hineingekommen. Ja? Jetzt bin ich da, wo Jesus mich haben will. Es hat lange gedauert. Aber das fand ich ein unheimlich packendes Beispiel, wie jemand auch im hohen Alter plötzlich sich von Gott noch führen lässt und Dinge tut, die in dem Moment ganz außerhalb seiner Reichweite lagen. Das ist, ja, das ist damit gemeint, wenn Johannes in Kapitel 3, Vers 8 schreibt, der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist ein ganz interessanter Satz. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. So steht es in der Lutherbibel 2017, die Übertragung. Ja, so ist ein jeder. Und wenn ich im griechischen Neuen Testament nachgucke, steht auch tatsächlich, so ist ein jeder. Aber 1987 in der Bibel wurde es noch anders übersetzt. Da heißt es nämlich, so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Was ist der Unterschied? Wenn es heißt, so ist es bei jedem. Ja, dann denke ich, es ist bei jedem so. Der Geist weht, wie und wo er will, aber ich höre sein Sausen wohl, aber man kann ihn nicht greifen und ich kann nichts dran machen, ja, ob er mich nun erreicht oder nicht. Wenn es aber heißt und richtig übersetzt, so ist ein jeder, dann heißt, dann wird in dem Moment, wo der Heilige Geist in mich hineinkommt, ja, tue ich Dinge, die ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe, weil der Heilige Geist mich bewegt und ich mich darauf einlasse. Ja, und ich finde es klasse, dass in der neuen Übersetzung von 2017, der Luther über 2017, die Übersetzung heißt, so ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir und jeder von euch kann so ein Mensch sein, der vom Heiligen Geist bewegt wird, Impulse bekommt und sich darauf einlässt. Genau das haben die Jünger in Jerusalem erlebt, als sie ohne Jesus alle an einem Ort versammelt waren und plötzlich der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ein etwas verzagter Jüngerhaufen fängt danach an, die frohe Botschaft von Jesus in die ganze Welt zu tragen. Ich bin mir sicher, dass sich das keiner von ihnen vorher zugetraut hat. So verwirklicht es sich. Der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und wenn ich denke, die Jünger sind in die Apostel, in die ganze Welt. Die damalige Welt wurde fast umgekrempelt durch die Botschaft des Evangeliums. Wer von Ihnen und euch liest so im Alltag die Herrnhuter Losung? Einmal nur eine kurze Frage. Hat jemand zu Hause das Losungsheft? Keiner? Keiner hat das Losungsheft? Einmal, prima. Ich auch. Ja, ich habe sogar auf dem Handy habe ich sogar. Ja, kann man so auch als App sich runterladen und kaufen. Und zwar, wenn man am 13. August angekommen ist, steht jedes Mal da, 13. August 1727, Abendmahlsfeier in der Kirche zu Berthelsdorf, das ist eine Nachbargemeinde von Herrnhut. Zusammenschluss der Einwohner Herrnhuts zur Brüdergemeinde durch den Geist Gottes. Was ist damals dort geschehen? Der Geist der Freiheit, der Barmherzigkeit und einer vergebenden Liebe setzte sich wieder durch. So heißt es. Es entstand ein Dienstgedanke und ein Missionseifer, der sich weltweit auswirkte. Was war? Die böhmischen Brüder mussten aus Böhmen weg, weil die katholische Kirche sie vertrieben hat. Sie kamen dann zu Nikolaus Graf von Zinzendorf und er hat sie angesiedelt und hat das Dorf Herrnhut gegründet. Und dann kamen aus dem ganzen Land, aus Deutschland, alle möglichen unterschiedlichen Christen und versammelten sich dort, weil das Stückchen Freiheit war. Ja, und der Nikolaus Graf von Zinzendorf hat das richtig organisiert, hat das eingeteilt in Familien, in Bande, in Grüppchen, in Chöre und hat Regeln aufgestellt, ja, weil die unterschiedlichen Christen sich gar nicht so richtig miteinander verstanden. Jeder hatte so einen anderen Schwerpunkt und da hat er richtig reingefunkt und hat Statuten aufgestellt. Aber das hat nichts geholfen, das war lähmend. Und als sie dann am 13. August in der Kirche zusammensaßen zu der Abendmahlsfeier, da kam plötzlich der Heilige Geist, den sie eingeladen hatten. Und plötzlich ging eine Bewegung durch die Gemeinschaft, es waren glaube ich um die 300 Personen, ja, sie weinten, sie bekannten Buße, sie haben Buße getan, man hat sich gegenseitig Vergebung zugesprochen. Es war eine laute Bewegung, die da entstand. Und es heißt, das war der Geburtsstunde der Herrnhuter Brüdergemeinde. Und da, Jahre später dann sind von Herrnhut aus ganz viele Missionare in die ganze Welt gereist. Ich glaube, Hunderte waren das, weltweit, ja, von der Karibik bis hin zu den Inuits in Grönland. Und sie haben das Evangelium gebracht. Eine Bewegung des Heiligen Geistes bringt uns näher, deckt Sünde auf, schenkt Vergebung und setzt Liebe frei. Der Geist Gottes macht aus einer auf sich selbst bezogene Gemeinschaft, damals in Herrnhut, eine vor Liebe brennende Gemeinde. Und das kann auch heute geschehen. Vielleicht fängt es im Kleinen an, bei jedem von uns. Bei jedem von uns in unserem persönlichen Leben. Lasst euch auf die Impulse des Heiligen Geistes ein. Wichtig ist, das Wort Gottes wird dadurch lebendig. Sucht das Wort Gottes immer wieder neu auf, lest es und bittet den Heiligen Geist, euch zu erfüllen. Und ich sage dann, es gibt so ein kurzes Gebet, was mir unheimlich wichtig geworden ist. Jesus in mir, das heißt ja, er nimmt Wohnung in mir, ja, wecke Liebe zu dir. Nochmal, Jesus in mir, wecke Liebe zu dir. Amen.